dass die Zeit traurig ist und herausfordernd, aber eben auch bereichernd, entlastend und schön. Das war vieles Thema in dem Gespräch über die palliative Phase. Also wenn jemand krank ist und man sieht, dass man medizinisch nicht mehr machen kann, dass er oder sie gesund wird. In dieser letzten Phase geht es darum, dass die Person noch so angenehm wie möglich leben kann. Auch unterstützt durch das Umfeld.
Mein Name ist Claudia Kessler. Ich rede aus der Perspektive als Angehörige, die gerade meinen Vater begleitet hat, an seinem Lebensende in einer palliativen Phase.
Wir hocken jetzt in einem wunderschönen Garten, rundum ganz viele Büsche und Bäume. Es sind Schmetterlinge, die rumfliegen. Und es ist ein richtiger heißer Sommertag. Hallo und herzlich willkommen zu «Hallo Gesundheit», im Podcast von der CSS. Ich bin Carla und normalerweise spaziere ich mit den Gästen, aber Claudia hat Long-Covid, darum hocken wir hier bei dir im Garten. Du hast deinen Vater in der palliativen Phase begleitet. Vor einem Monat ist er gestorben. Dein Vater hat vor rund 5 Jahren Diagnose Krebs bekommen. Ist dann in der kurativen Phase gewesen. Das heisst, es gibt Medikamente, es gibt Therapien. Und dann im letzten Herbst ist, wie hat sich das abzeichnet, es gibt keine Heilung mehr. Wie ist denn, was ist das für eine Situation für euch gewesen? Zu merken, okay, jetzt kommt eine andere Phase.
Es ist natürlich eine schwierige Situation für alle Beteiligten. Zuerst einmal für die ganz direkt Betroffenen, also für meinen Vater, aber auch für meine Mutter. Ich muss aber vorausschicken, mein Vater ist fast 92 geworden. Gerade eine Woche hat er es verpasst. Also es ist ja eigentlich in einer Lebensphase, wo man sich mit seinem Tod auseinandersetzt. Und wir haben das Glück gehabt, dass wir mit ihm immer ganz offen haben können über alles reden. Es hat eine Weile gebraucht, bis er es dann effektiv auch konnte akzeptieren, dass man jetzt alle Medikamente, die irgendwie noch sie Krebs hätte können rauszögern oder sein Leben hätte können verlängern, bis er das konnte akzeptieren. Aber in unserem Fall, weil wir alle recht gut vorbereitet gewesen sind, ist das einfach der weitere Schritt im Leben zusammen mit meinen Eltern gewesen.
Wenn ihr vorbereitet gewesen seid, ja, du willst noch etwas sagen.
Genau. Was auch noch wichtig ist zu sagen, ist, dass es auch ein unglaublich entlastender Moment war, wo dann quasi die Akzeptanz eingesetzt hat. Weil mein Vater hat keine Zeit mehr und keine Energie mehr aufwenden müssen, um jetzt noch ins Spital zu gehen, irgendwelche Untersuchungen oder Abklärungen machen, die ihm irgendwelche Hoffnungen auf Chancen gegeben hätten, sondern wir haben gewusst, was jetzt kommt. Und das habe ich zumindest als grosse Entlastung erlebt, weil wir als Angehörige haben uns dann können aufs Wesentliche, so quasi das Soziale und Begleitung, konzentrieren.
Du hast gesagt, glaube ich, ihr seid vorbereitet gewesen. Wir reden noch darüber, was kann man denn jetzt schon machen. Bleiben wir aber bei dem Moment, es war dann eben die Akzeptanz gewesen, okay, wir setzen die Medikamente ab. Du hast schön gesagt, wir konzentrieren uns darauf, was jetzt ist. Das hat auch natürlich ganz viel Planung vorausgesetzt am Anfang. Wie ist es dann weitergegangen? Er ist zuerst daheim geblieben.
Genau, in dem Moment, wo die Diagnose kam, ist, dass er in fast jedem Knochen Metastase hat, war er daheim gewesen. Und das ist vielleicht auch noch wichtig. Ich habe natürlich immer probiert, sie zu unterstützen bei einer Planung. Aber planen kann man in dieser Phase eigentlich gar nicht mehr. Es ist dann schon im Januar so gekommen, dass es ihm plötzlich sehr viel schlechter gegangen ist. Dass er nicht mehr daheim sein konnte, dass meine Mutter ihn nicht mehr betreuen konnte. Er ist dann in ein Hospiz gekommen. Allerdings nicht unbedingt, weil man gemeint hat, er stirbt jetzt sofort, sondern so als eine Art Entlastungsaufenthalt, damit man hat können schauen konnte, was braucht jetzt an Versorgungsangebot und an der Unterstützung, damit er allenfalls wieder heimgehen kann. Und dort war er irgendwie 2 oder 3 Wochen gewesen. Das war eigentlich bereits eine sehr schöne erste Begegnung mit der eigentlichen palliativen Versorgung. Man hat gemerkt, da geht es wirklich um anders, da geht es auch viel um Gespräche, die Leute haben, das Personal hat Zeit. Es war eine ganz ruhige Atmosphäre und vor allem eben, wir haben sehr viel Beratung, Unterstützung bekommen als Familie, um zu schauen, was ist der Bedarf und was gibt es für Angebote in der Gemeinde, wo wir hier wohnen. Und so ist es dann effektiv möglich gewesen, dass mein Vater nach eben etwa 3 Wochen wieder nach Hause gehen konnte. Er hatte dann daheim Spitex, aber ergänzt durch eben eine ambulante palliative Pflege, wo zu meinen Eltern gekommen ist, fast einen halben Tag mit ihnen geredet hat über die Situation, über das Angebot und einen Notfallplan mit ihnen erstellt hat. Und das Tollste an dem war, dass es ein 24-Stunden-Telefonangebot gegeben hat. Also die Pflegefachfrau hat meiner Mutter gesagt, sie können auch mitten in der Nacht, wenn sie nicht weiter wissen, können sie uns anrufen und wir kommen. Und das war unglaublich viel wert für meine Mutter. Und so haben wir dann die Situation, also für sie war es immer schwierig gewesen. Wir haben sie probiert intensiv zu unterstützen, aber wir haben es geschafft, dass mein Vater noch so bis etwa März daheim bleiben konnte. Dann ist es wieder zu so einem Moment gekommen, wo es einfach nicht mehr gegangen ist, wo es ihm zu schlecht gegangen ist. Dann haben wir ihn notfallmässig in ein Spital, auf Geriatrie einweisen. Dort war er eigentlich noch nicht irgendwie so quasi jetzt sterbend gewesen. Aber es war klar gewesen, die Situation daheim mit meiner Mutter ist 94, das geht so nicht mehr. Das ist uns sehr schwer gefallen allen, aber wir haben dann auch mit ihm zusammen entschieden, er geht jetzt in ein Pflegeheim und dort ist er dann quasi bis zu seinem Tod geblieben. Das Schöne war, dass das Pflegeheim extrem nah war, so quasi in der Mitte zwischen mir und meiner Mutter. In 5 Minuten waren wir dort. Mein Bruder, der eine Bruder wohnt auch nicht weit weg. Und der andere Bruder wohnt in Zürich, aber wir haben dann einfach ein sehr intensives familiäres Betreuungsnetz aufgebaut, wo unser Ziel war, dass er möglichst wenig alleine ist.
Das zeigt auch, dass der Übergang von der kurativen in die Palliativphase, eben, es sind ganz viele Stationen, wo man da, sich bewegt, je nachdem, wie es gerade die Umstände sind. Du hast jetzt auch gesagt, eben, wer da involviert war mit der Spitex, mit der ambulanten Palliative Care. Aber ihr als Angehörige, dass er nie allein ist. Du schaust so, es war auch eine strenge Zeit, oder?
Es war eine sehr strenge Zeit für uns alle, auch für meine Mutter in ihrem Alter. Aber es war auch eine sehr, sehr schöne Zeit. Weil eben wir, wenn jetzt mein Vater daheim geblieben wäre, ursprünglich war das sein Wunsch, daheim zu sterben, hätten wir viel mehr so auf das, was jetzt schlussendlich uns die professionellen Fachkräfte abgenommen haben, müssen machen. Also Pflege übernehmen, Betreuung übernehmen, Mahlzeitendienst organisieren, was auch immer. Und das haben wir quasi können jetzt den Fachleuten überlassen. Und wir haben eben die Rolle eigentlich von Familienmitgliedern können übernehmen und haben mit meinem Vater auch die Ruhe gehabt in dieser Situation, immer wieder ganz berührende Gespräche zu führen, immer wieder auch über seinen bevorstehenden Tod zu reden. Und wir haben viel Druck bekommen von ihm. Also es war belastend gewesen, aber es war auch unglaublich bereichernd gewesen als Erfahrung. Und wir haben auch sehr viel Dankbarkeit von ihm zurückbekommen.
Wie sind denn die Gespräche, also so ganz blöd gefragt, weißt, über was haben wir denn geredet? Haben Sie viel über Alltagssachen geredet? Ja, es ist ein schönes Wetter. Oder haben Sie viel auch so über rückblickend über sein Leben geredet?
Also das ist ganz unterschiedlich, je nach Phase. Er ist ja im April in das Heim eingetreten. Und je nach Person, die bei ihm war. Am Anfang haben wir natürlich über alles Mögliche geredet, aber auch noch, und bis zum Schluss, also ich erinnere mich, etwa eine Woche vor er gestorben ist, hat er noch zusammen Fernsehen schauen, die Nachrichten, und hat auch mich gefragt, oder hat auch probiert, den Putin und den Prigozhin-Putsch zu verstehen. Also es hat diesen Moment gegeben, am Anfang haben wir können Ausflüge mit ihm machen, auch meine Brüder. Das war sehr schön und das hat er auch genossen. Aber wir alle, aber ich natürlich vor allem mit meinem Hintergrund, habe immer wieder auch probiert, mit ihm über das Sterben zu reden, über seine Wünsche vor allem zu reden. Das war auch etwas ganz Schönes gewesen. Ich habe immer wieder probiert, nicht nur seine Wünsche, was er nicht wollte oder vor was er Angst hat. Er hat große Angst vor Schmerzen, weil er seinen Vater in den 40er Jahren gesehen sterben an schrecklichen Schmerzen. Also wir haben diese Sachen thematisiert, aber wir haben so quasi über letzte schöne Wünsche mit ihm, habe ich immer wieder angesprochen und aus dem Sinn bis eine Woche vor seinem Tod noch so mini Aperolis zum Teil zusammen mit meinen Brüdern in seinem Zimmer schon bettlägerig entstanden. So, oder er ist etwa einen Monat vor dem Tod ist er noch hier im Garten gewesen, bei uns. Schon im Rollstuhl haben wir ihn hier angefahren. Und dann hat er gesagt, er war jetzt ehrlich gesagt froh. Also er war nicht lebensmüde gewesen, aber er war jetzt eigentlich froh, wenn es irgendetwas gibt, wo man das könnte verkürzen. Und wir haben dann auch, er hat nie wollen irgendwie mit Exit das quasi selber in die Hand nehmen, aber wir haben dann so über die Möglichkeit von Sterbefasten geredet und am Schluss hat er dann auch effektiv kaum mehr etwas gegessen und nur noch zu trinken bekommen, wenn er Durst hatte oder zum Medikament schlucken, wo seine Symptome gelindert haben. So.
Bei ihm eben, ist das dann gleich auch so aufgekommen, obwohl du sagst, eben eigentlich kurz vor seinem Tod, dass er gefunden hat, es wäre jetzt eigentlich gut. Hast du so, also die palliative Phase eben, ist ja fast ein Dreivierteljahr gegangen, was recht lang ist. Hast du nicht manchmal gedacht, ach komm, es wäre doch jetzt einfach gut?
Doch, wenn man ehrlich ist, diese Phase gibt es immer wieder, also vor allem habe ich ihm schon länger eigentlich gewünscht, dass er gehen kann, bevor er eben in eine Phase käme, wo er starke Schmerzen würde haben. Weil klar, die Palliativmedizin hat heute ganz andere Möglichkeiten als in den 40er Jahren. Aber garantieren, dass man am Schluss keine Schmerzen hat oder sonstige schlimme Beschwerden, kann einem natürlich niemand. Also das war eigentlich mein Wunsch. Aber effektiv, inständigst gehofft, dass er gehen kann, habe ich nicht einmal 24 Stunden, bevor er effektiv gestorben ist. Weil dort hat er zum ersten vorher hat es Phasen gegeben, wo er plötzlich nicht mehr ansprechbar war. Wir haben immer wieder gemeint, jetzt stirbt er, diese Nacht ist das letzte Mal. Mein Bruder hat ab und zu bei ihm geschlafen, aus diesem Grund und so. Aber er hat eigentlich nie unerträglich gelitten. Aber am letzten Tag von seinem Leben hat er aus meiner Sicht ziemlich unerträglich gelitten. Es war gar nicht mehr schön. Ich habe gemerkt, ich kann nichts mehr für ihn machen. Er konnte nichts mehr schlucken. Und er konnte dann loslassen, Gott sei Dank.
Das ist gerade so emotional. Und dann noch das Geräusch. Ich lasse uns gerade eine Denkpause machen.
Ah, die sind schon seit Jahren dran, an diesen Blättchen. Ja. Wollen wir rein?
Meinst du, das geht einfach länger?
Ja, es kann gehen.
Okay. Verschieben wir uns rein. Jetzt hocken wir bei dir in der Stube. Es ist gerade so viel kühler da hinten. Auch schön, auch wenn es aus dem Garten sehr schön war. Was ratest du anderen Betroffenen? Was können sie jetzt schon konkret machen?
Ich denke, ganz wichtig ist, dass wir alle uns mit dem Thema Lebensende und unserer Endlichkeit auseinandersetzen, und zwar schon in möglichst jungen Jahren. Also ich setze mich mit diesem Thema auch sehr auseinander. Aber ganz speziell wichtig finde ich, dass wenn man Eltern hat oder auch in einer Partnerschaft, wo man alt wird oder wo sich schwere Krankheiten abzeichnen, möglichst früh anfängt, über die Themen zu reden. Da geht es dann eben zuerst einmal, das Tabu zu brechen, wo man viele falsche Vorstellungen hat. Viele Leute denken, wir dürfen nicht mit unseren Eltern über das Thema sprechen, die wollen das, das ist schwierig und so. Ich habe meine Eltern frühzeitig auf das Thema angesprochen und habe gemerkt, die sind sehr froh, dass sie Ansprechpersonen haben, weil für sie ist das ein wichtiges Thema. Und wir haben dann über die Themen von wie wollen sie ihr Lebensende, wenn sie das irgendeinen Einfluss nehmen können, gestalten, was sind ihre Wünsche, wenn es dann schwieriger wird. Aus dem heraus haben wir frühzeitig Patientenverfügungen gemacht, wir haben Vorsorgeauftrag gemacht und so haben wir die offene Dialogkultur in der Familie dann auch zusammen mit meinen Brüdern gehabt. Und das hat einen grossen Mehrwert gehabt, dass dann, wo es wirklich schwierig geworden ist, dass wir so alle diese Sachen schon erledigt haben gehabt und uns nicht mehr über das haben müssen unterhalten, sondern über das, was gefühlsmässig für uns dann wirklich wichtig gewesen ist. Aber die Formalitäten, die sollte man so früh wie möglich erledigen und auch immer wieder anschauen, passt es so noch? Also eben das letzte Mal, als mein Vater hier im Garten war, habe ich auch das auch noch mal angesprochen, ob seine Wünsche damals von der Patientenverfügung, ob die immer noch ähnlich sind oder gleich sind oder ob sich etwas verändert hätte.
Und ich habe vorher gesagt, Betroffene, aber eigentlich sind wir ja alle Betroffene, weil wir alle mal sterben.
Genau.
Eben, wir können alle jetzt Vorsorge, Auftrag, genau, Patientenverfügung jetzt schon ausfüllen. Gleich, das sind dann so die formellen Sachen, dann die Rolle der Angehörigen ist ja auch, also bei euch war das ganze Familiensystem involviert gewesen. Kann ja dann aber schon auch sein, dass man wie findet, hey, ich habe keine Zeit, ich weiß das nicht. Finanziell, was bedeutet das? Mhm. Was war da deine Erfahrung gewesen? Oder kannst du dir auch vorstellen, dass es anders ist?
Ja, auf jeden Fall. Also rückblickend würde ich sagen, wir haben ideale Voraussetzungen gehabt. Einerseits durch die Vorbereitung, andererseits, dass meine Eltern jetzt nicht so finanziell eng dran sind, dass sie sich auch gewisse Unterstützungsleistungen haben können leisten, ohne zweimal darüber nachzudenken. Das ist bei vielen Leuten ein grosses Problem, ein sehr grosses Problem. Aber auch dort muss man sich beraten lassen, weil es gibt Unterstützungsmöglichkeiten. Aber wir sind auch privilegiert gewesen. Wir sind auch privilegiert gewesen, dass mein Bruder und ich und meine Mutter so in der Nähe wohnen, der andere Bruder jetzt relativ nah ist. Es gibt ja auch Leute, die dann die Kinder im Ausland wohnen. Das ist dann nochmal eine ganz andere Herausforderung und Belastung. Und ja, es war eine grosse Belastung für uns alle. Mir hat vielleicht geholfen, weil am Anfang haben wir ja gesagt, ich habe Long-Covid. Ich arbeite jetzt nicht 100%. Ich bin krankgeschrieben, Teilzeit. Es hat mir ein bisschen mehr Raum gegeben. Ich muss aber auch sagen, es hat mich auch zurückgeworfen in meiner Erkrankung natürlich. Ich musste da auch immer gut schauen. Und das meine Angehörige, auch zum Beispiel meine Mutter, oder? Also, man muss immer schauen, wo sind die eigenen Kräfte. Damit man nicht über die eigenen Kräfte geht oder nicht allzu lang, weil ich glaube, es gehen dann alle über die eigenen Kräfte, wenn es ernst wird. Aber das Zusammenspannen ist sehr wichtig. Und das war für uns auch nochmal eine Chance. Also die intensive Phase war ein gutes halbes Jahr, mit immer wieder Schnaufpausen dazwischen. Es gibt ja andere Leute, Angehörige von Menschen mit Demenz zum Beispiel, die über Jahrzehnte zum Teil die Belastung haben. Das ist auch nochmal eine ganz andere Herausforderung. Also, jeder muss da entscheiden, wie viel will er und vor allem auch kann er oder sie reingehen. Und das sind Entscheidungen, die man sich ganz bewusst auseinandersetzen muss.
Du hast dich sehr jetzt mit Palliative Care auseinandergesetzt. Was gibt es denn für Möglichkeiten, auch Institutionen, Organisationen, die euch geholfen haben oder die schon noch rum gewesen wären, wenn es nicht mehr gegangen wäre?
Ja, wir haben auch mit meinem Vater und meiner Mutter gegen Schluss besprochen, wäre es besser, ihn jetzt in ein Spital zu verlegen, auf eine Palliativabteilung. Das hatte ganz klar den Vorteil gehabt, dass die eigentliche palliative medizinische Versorgung dort besser aufgestellt gewesen wäre. Weil so hinter dem Heim stehenden, die Heimmitarbeiter haben natürlich eigene Kompetenzen, hinter dran stehen die Hausärzte. Die sind aber alle schon noch nicht so aufgestellt, wie die Versorgung, die eine Palliativabteilung in einem Spital anbieten kann oder ein Hospiz. Und das ist zur Diskussion gestanden. Aber wir haben dann auch im Einverständnis mit meinem Vater gesagt, dass der Vorteil, meinen Vater so noch zu haben, und wir haben können quasi 24 Stunden rund um die Uhr zu ihm gehen und haben eine unglaubliche Offenheit gehabt, von der Heimleitung aus, dass manchmal ist alle halbe Stunde ein neuer Besuch für ihn gekommen. Das war nicht ganz ohne für das Personal. Und wir haben das nie spüren. Und in einem Spital war das so nicht möglich gewesen. Und wir haben uns für diesen Weg entschieden. Und zum Glück hat es bis zum Schluss verhebt. So,
wenn ich jetzt dich wahrnehme, wie du erzählst, dass aber dein Vater ist vor knapp einem Monat ist er gestorben. Es ist Trauer da. Irgendwie aber auch, habe ich den Eindruck, bist du so dankbar jetzt auch, obwohl die Zeit so lang gegangen ist, für was es euch noch gegeben hat.
Mhm. Ja, wenn ich an die Zeit zurückdenke, dann überwiegt für mich die Dankbarkeit. Weil früher oder später muss man sich von seinen Eltern verabschieden, außer man stirbt selber vor ihnen. Und das ist in keinem Fall einfach, aber ich glaube, die schönen, berührenden Momente sind auf jeden Fall aus meiner Perspektive viel stärker gewesen als die schwierigen, belastenden Momente. Was es dann nicht einfacher macht, wenn es dann einmal so weit ist, der Schmerz, der ist da. Aber ich denke, wir können jetzt zurückschauen, oder ich schaue jetzt zurück und habe das starke Gefühl, ich habe alles gemacht, was ich konnte. Und bin irgendwie im Reinen mit dieser Situation.
Und damit schließen wir schon fast das Gespräch ab. Schlusswort übergebe ich dir gerade noch. Das ist der Podcast «Hallo Gesundheit» von der CSS. Heute zum Thema Palliative Care. Es erzählt immer eine betroffene Person und eine Expertin etwas zum Thema. Die Ilona Schmid ist Präsidentin von Palliative Zürich und Schaffhausen und Geschäftsführerin von Palliaviva. Was Pfeiler von Palliative Care sind, wie das System in der Schweiz funktioniert, das erklärt sie in der anderen Episode. Die Episode und auch alle anderen Gespräche zu verschiedensten Gesundheitsthemen findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts, wo ihr eure Podcasts hört, und natürlich auf css.ch. Claudia, du hast Schlusswort.
Etwas, was ich wirklich deponieren möchte, ist einfach nochmal allen Fachleuten, quasi an der Front, die direkt mit den Patienten und den Angehörigen zu tun haben in dieser palliativen Phase. Und das sind ganz viele verschiedene Berufsgruppen. Aber auch denen und den Politiker und Politikerinnen, die sich dafür einsetzen, dass es wirklich eine lückenlose Versorgung überall. Wir haben jetzt Glück gehabt, dass es zum Beispiel die ambulante palliative Versorgung gibt, aber das gibt es noch an vielen Orten nicht. Also denen, die sich dafür einsetzen, dass es für alle quasi Zugang gibt, unabhängig davon, wo sie wohnen oder wie viele finanzielle Mittel sie haben, möchte ich ganz herzlich danken.